Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass viele wiedergeborene Christen bei ihrer Bekehrung eine brennende Liebe zu ihrem Heiland und Retter Jesus Christus hatten. Ihr Leben war ihrem Erlöser ganz geweiht. Doch allmählich wurde diese intensive Flamme immer kleiner, die Liebe immer schwächer, der Heilige Geist immer mehr in den Hintergrund gedrängt, durch mancherlei Sünde in seinem Wirken immer stärker gedämpft. Was ist jetzt zu tun? Hören Sie die Antwort aus diesem schon vergriffenen Buch von Wim Malgo mit dem Titel Gebet und Erweckung. Hören Sie heute den dritten Teil dieser 14-teiligen Lesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Was der Herr sehen will. Denn siehe, er betet. Apostelgeschichte 9, Vers 11b. Diese vier Worte sind sehr inhaltsreich. Der Herr selbst hat sie an Ananias gerichtet, als er ihn aufforderte, zu Saulus von Tarsus zu gehen. Er beschrieb ihm auch, wo er zu finden sei, nämlich irgendwo in der Straße, die Gerade genannt würde. Dort befindet sich der blinde Saulus, von dem der Herr sagt, siehe, er betet. Dieser deutliche und konkrete Hinweis des Herrn lässt uns erkennen, wie ungeheuer wichtig das Gebet in den Augen Gottes ist. Mit diesem Siehe, er betet, entkräftet der Herr auch bereits alle Einwände, die Ananias nachher hat. Paulus ist ein Beweis dafür, wie Gebete Ideen und Menschen ändern können. Der Herr wusste wohl, dass Ananias und alle Christen in Damaskus sich vor Saulus fürchteten. Er wusste auch, dass er manchen auf dem Gewissen hatte, dass er auch mitgeholfen hatte, Stephanus zu töten. Aber er sagte von ihm, siehe, er betet. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass es nicht nur um das Beten an und für sich geht, denn es gibt Gebete und Gebete. Ananias ist fassungslos, als er den Auftrag bekommt, zu Saulus von Tarsus zu gehen, weil dieser bete und wendet ein, Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Manne, wie viel Übles er an deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat all hier Macht von den hohen Priestern, zu binden alle, die deinen Namen anrufen. Apostelgeschichte 9, 13 bis 14. Mit anderen Worten, wie kannst du mich zu einem solchen Manne schicken? Ananias ist so von Saulus von Tarsus eingeschüchtert, dass er dem Herrn sogar widerspricht. Wenn der Herr aber sagt, siehe, er betet, dann bedeutet das, es ist jetzt alles anders geworden. Er will damit eigentlich sagen, Saulus betet so, dass sein Gebet vor mich gekommen ist. Es geht also nicht nur darum, dass wir beten, sondern dass wir so beten, dass unsere Gebete tatsächlich vor das Angesicht Gottes kommen. Nur so werden sie eine machtvolle Wirkung haben. Gebet ändert alles, aber auch der wahre Beter wird verändert. Saulus von Tarsus war ursprünglich geistlich tot. Aber sein späteres Zeugnis enthüllt uns den Weg zum siegreichen Gebet. Was er später den Philippern über sich persönlich schreibt, erklärt, weshalb dieser Mann unmittelbar nach seiner Bekehrung solch ein Beter war. Dass der Herr selbst handelte. So lesen wir in Philipper 3, die Verse 4 bis 6. Wiewohl ich auch habe, dass ich mich Fleisches rühmen könnte. So ein anderer sich dünken lässt, er könne sich Fleisches rühmen, ich könnte es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, einer aus dem Volk von Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen unsträflich. Der ich am achten Tag beschnitten bin. Hier bezieht er sich auf die religiöse Tradition, einer aus dem Volk von Israel, auf den Nationalstolz, des Geschlechts Benjamin, auf den Familienstolz, ein Hebräer von Hebräern, Ahnenstolz, und nach dem Gesetz ein Pharisäer, religiöse Selbstgerechtigkeit, und nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, das heißt, dass er es gut gemeint hat und eifrig war für Gott, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen unsträflich. Wir können also sagen, dass Saulus es verdient hätte, von Gott begnadigt zu werden. In den Versen 7 bis 8 sagt er dann aber, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. 3-4 Mal wiederholt Paulus, er achte alles für Schaden, damit er Christum gewinne. Aus dieser Stellung heraus konnte er beten. Er war in seinem eigenen Wesen, auch in seiner Frömmigkeit, gänzlich zusammengebrochen. Ich bin aber überzeugt, dass im gleichen Augenblick, wo Paulus betete, noch Tausende und Abertausende von Menschen auf der ganzen Welt gebetet haben. Aber der Herr sagt allein von diesem Saulus zu Ananias, siehe, er betet. Warum denn? Warum nennt er denn keinen anderen? Was war denn das Besondere an dem Gebet des Paulus, dass es erhört wurde? Erstens kam sein Gebet von ganzem Herzen. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die so von ganzem Herzen an ihm sind. 2. Chroniker 16, Vers 9. Das will also praktisch heißen, dass Gottes Augen alle betenden Gläubigen schauen und die suchen, die von ganzem Herzen beten und ihn von ganzem Herzen suchen. So lesen wir in Jeremia 29, Vers 13b bis 14a, denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Der zweite Grund dafür, dass Paulus im Gegensatz zu vielen anderen sofort erhörlich beten konnte, war sein zerschlagenes Herz. Wir denken da an Jesaja 57, Vers 15. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, des Name heilig ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Paulus war in seinem eigenen Wesen so zerschlagen, dass ihm der Herr gegenwärtig war. Er brauchte nur den Mund aufzumachen, um so zu beten, dass Gott ihm antwortete. Der dritte Grund war, dass sein Gebet aus heiliger Ehrfurcht und sogar aus Furcht vor dem Worte Gottes kam. Paulus kannte nun das Wort persönlich. Er hatte es zwar sein Leben lang gelernt, denn er war ja ein Schriftgelehrter, aber nun war das Wort subjektiv vom Himmel her in sein Herz gekommen. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Apostelgeschichte 9, 4b bis 5a. Saulus fürchtete sich dieses Wortes wegen, das in seinem Herzen lebendig geworden war, so dass er einer von denjenigen wurde, von welchen der Herr durch Jesaja spricht, in Jesaja 66, Vers 2. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an, den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Deswegen konnte ihn der Herr sofort erhören. Viertens war das Gebet des Saulus der Schrei eines Mannes, der in größter Bedrängnis war, ähnlich wie sein Volk Israel, zu dem er mit Leib und Seele gehörte und von dem der Herr zu Mose sagte in 2. Mose 3, Vers 7, ich habe gesehen das Elend meines Volks in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, so sie drängen. Ich habe ihr Leid erkannt und bin herniedergefahren, dass ich sie errette von der Ägypter Hand. Israel war in großer Bedrängnis. Aber auch für die Zukunft gilt, dass Israel als Volk vom Herrn erhört wird. Und zwar in der Sekunde, wo es zu ihm zu schreien beginnt. Das steht noch vor der Türe. Wenn wir die Zukunft Israels betrachten, dann erkennen wir aus dem letzten prophetischen Wort des Alten Testamentes, Sacharja 12, Vers 10, wo der Ursprung dieses wahren, durchdringenden Gebetes liegt. Aber über das Haus David und die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Was ist also der Ursprung dieses Gebetsgeistes, den Saulus hatte? Er liegt nicht in uns, sondern in Gott selbst. Damit ist auch deine jetzt wahrscheinlich aufgetauchte Frage schon beantwortet. Denn ich kann mir vorstellen, dass mancher in seinem Herzen fragt, wie komme ich in die gleiche innere Verfassung wie Saulus? sodass der Herr auch von mir sagen kann, denn siehe, er betet. Lasst uns festhalten, dass alles von oben kommt, vom Vater des Lichts, auch der Geist des Gebets. Allerdings fand Gott in Saulus einen Mann, der eine entscheidende Voraussetzung mitbrachte. Er war willig, diesen Gebetsgeist zu empfangen. Da liegt auch das Geheimnis. Woher wissen wir das? Unmittelbar nachdem der Herr sein widerspenstiges Wesen aufgedeckt hat, mit dem Ruf aus Apostelgeschichte 9, 4b und 5b, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu löcken. Da sieht man die sofortige, restlose Unterordnung seines Willens unter den Willen Gottes. Das ist bei Saulus ganz einzigartig. Er sagt nämlich sofort, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Vers 6a. Deswegen war seine Bekehrung so gründlich, weil er nicht nur Vergebung der Sünden erlangte, sondern blitzschnell begriff, dieser mein Wille gehört jetzt meinem Herrn. Und weil er sich ihm so bedingungslos auslieferte, konnte der Herr auch sofort auf sein Gebet antworten.
Thank you.
ein Gebet aus der Not grundsätzlich erhört? In Psalm 50, Vers 15 heißt es: Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Eines müssen wir nochmals ganz klar sehen, nämlich, dass das Anrufen von ganzem Herzen getan werden muss. Mitten im Bitten und Beten, in der Anbetung und Fürbitte ist das Anrufen erwähnt. Das Anrufen des Namens des Herrn ist etwas ganz Kühnes. Nur derjenige kann den Namen des Herrn anrufen, der von seiner eigenen Schwachheit und Ohnmacht durchdrungen ist. Dieses Anrufen des Namens des Herrn ist Ausdruck tiefster Abhängigkeit. Wenn wir Psalm 50, Vers 15 lesen, neigen wir dazu, dieses Wort ich-bezogen zu lesen. Rufe mich an in der Not. Wir meinen, schon dann in Not zu sein, wenn wir körperliche Anfechtungen, Schwierigkeiten in der Ehe und mit den Kindern oder finanzielle Probleme haben. Das sind aber im Grunde genommen nicht die tiefsten Nöte, sondern Anfechtungen, die dazu dienen, dass wir fest im Herrn gegründet werden. Vielleicht haben wir sie uns sogar selbst zugefügt, so dass sie nur durch Beugung und Buße beseitigt werden können. Es gibt eine andere Not, eine geistliche, die der Geist Gottes auf unsere Herzen legt. Das Bewusstsein, dass wir die Dinge nicht ändern können, dass sie bleiben, wie sie sind. Wir können ja selber keine Erweckung herbeiführen. Wir vermögen in unserem fleischlichen Wesen nicht einmal fest und beharrlich zu glauben. Wenn uns das zur Not wird, ist es nur noch ein Schrei, bis wir tun, was der Psalmist sagt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Mit anderen Worten, wenn du mich anrufst, will ich mich an dir und durch dich erweisen. Das Anrufen des Herrn ist etwas Direktes, etwas Unmittelbares. Ich rufe nicht irgendetwas an, sondern ihn, den Herrn aller Herren. Weil das so direkt ist, garantiert er auch unmittelbar die Erhörung. Wir lesen im Psalm 91, Vers 15: Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Hier haben wir etwas Überwältigendes. In dem Moment, wo wir ihn in innerer Not anrufen, ist er bei uns. Wir sind uns dieser Tatsache oft so gar nicht bewusst. Als Maria sich wegen der Abwesenheit des Herrn Jesu in einer verzweifelten Not befand, denn sie glaubte, dass der Leichnam Jesu gestohlen worden sei, merkte sie ihres Weinens wegen nicht, dass der Herr bei ihr war. Wenn wir beginnen, ihn aus solch einer Not heraus anzurufen, dann ist er da. Psalm 145, Vers 18 sagt: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Es heißt nicht, dass der Herr allmählich kommt, sondern dass er in dem Augenblick nahe ist, wo wir ihn anzurufen beginnen. Wo der Herr ist, ist die Erhörung aller unserer Anliegen schon vorhanden. Es ist deshalb viel besser, ihn zu suchen, anstatt die Erhörung unserer Anliegen. Denken wir einmal an Jabez. Jabez aber war herrlicher denn seine Brüder, und seine Mutter hieß ihn Jabez, denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach: Ach, dass du mich segnetest und meine Grenze mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, dass mich's nicht bekümmere. Und Gott ließ kommen, was er bat. 1. Chroniker 4, die Verse 9 und 10. Wenn wir das erfassen, dass er bei uns ist und uns erhört, wenn wir ihn anrufen, dann verstehen wir auch, dass der Feind alles versucht, dieses Anrufen des Herrn im Keime zu ersticken. Es ist genau gleich, wie wenn sich irgendwo ein Dieb einschleicht, um zu stehlen, die Hausbewohnerin aber aufwacht und zu schreien beginnt. Dann kann der Dieb zweierlei tun: entweder ohne Beute flüchten oder, wenn er brutal ist, die Hilferufe zu ersticken versuchen. Es kann sogar zu einem Mord kommen, besonders dann, wenn für den Dieb die Gefahr besteht, dass das laute Rufen der Bestohlenen gehört wird. Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen ist das Anrufen des Herrn sehr wichtig. Der Feind wird vertrieben. Wenn wir den Namen des Herrn im Glauben anrufen, werden starke Widerstände offenbar und ein gewaltiger Gebetskampf setzt ein. Der Feind versucht, deine Freudigkeit zum siegreichen Gebet zu ersticken. Er tritt mit Unglauben, körperlichen Beschwerden, Schmerzen, vielleicht mit bösen Gedanken oder mit Zerstreutheit an dich heran, so dass du dich nicht konzentrieren kannst. Er wird alles versuchen, dich zu absorbieren, mit dem einen Ziel, dass du ja nicht den Namen des Herrn siegreich anrufen kannst. So hat der Feind es auch bei Jabez versucht. Aber wenn man aufmerksam liest, dann merkt man, wie Jabez sich der Absorbierung des Feindes widersetzte. 1. Chroniker 4, Vers 10 sagt, und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, dass mich's nicht bekümmere. Oder anders formuliert, das Übel ist da, aber es darf mich jetzt nicht bekümmern. Bitte hilf mir, dass es mich nicht überwältigt, denn ich will dich anrufen. Und dann lesen wir, Gott ließ kommen, was er bat. Wir glauben theoretisch alles, was die Bibel sagt. Wir glauben auch, dass der Herr uns antwortet, wenn wir ihn anrufen. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Jeremia 33, Vers 3. Wenn das alles Wirklichkeit ist, warum rufen wir ihn dann nicht mehr an? Weil wir uns im Geist vom Feind überrumpeln lassen. Du sagst vielleicht, das stimmt alles, aber ich bin nicht imstande, die Absorbierung des Feindes abzuschütteln. Doch, das kannst du tun, denn du hast einen Anker. Wen rufst du denn an? Jakob war schwach und elend, aber er rief den Namen des Gottes Israels an, nachdem er einen Altar zugerichtet hatte. So lesen wir in 1. Mose 33, Vers 20, und er richtete daselbst einen Altar zu und rief an den Namen des starken Gottes Israels. Hier liegt das ganze Geheimnis. Wenn der Altar in deinem und meinem Leben aufgerichtet ist, wenn das Kreuz eine Realität ist und wir das Mitgekreuzigtsein bejahen, dann können wir durchdringen. Wir rufen ja nicht irgendjemanden an, sondern den Namen des starken Gottes Israels. Das Anrufen des Namens des Herrn bewirkt eine Verbindung zwischen deiner elenden Schwachheit und seiner unbegrenzten Allmacht. Allerdings bedingt diese Verheißung einen Schlüssel. Wenn du diesen nicht benutzt, dringst du nicht durch. Das Anrufen des Herrn muss in einer bestimmten Gesinnung geschehen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Psalm 145, Vers 18. Das ist der Schlüssel. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5, Vers 16. Nimm dir einmal Zeit, den Propheten Hosea, den Propheten der Liebe, zusammenhängend durchzulesen. Er redet sehr zart. Er spricht zwar vom Gericht Gottes über sein Volk, aber er tut dies liebevoll. Hosea ist vom Heiligen Geist inspiriert und der Herr klagt einige Male durch ihn, dass das Volk ihn nicht anruft, weil es ihn nicht erkannt hat. Allesamt sind sie so heißer Andacht wie ein Backofen, also dass ihre Richter aufgefressen werden und alle ihre Könige fallen. Und ist keiner unter ihnen, der mich anrufe. Hosea 7, Vers 7. Das Volk unterließ es, Gott anzurufen, weil der Herr ihm ein fremder Begriff geworden war. Weiter klagt der Herr in Hosea 4, Vers 1, höret ihr Kinder Israel des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen. Denn es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande. Mit anderen Worten, ihr habt so wenig Gemeinschaft mit mir, dass ihr mich auch nicht mehr anruft. Wie kann man jemanden anrufen, den man nicht kennt, dessen Erlösungskraft man nicht erfährt? Der Herr beklagt sich auch über ein kraftloses Anrufen. Wohl rufen viele irgendwie den Namen des Herrn an, aber es ist keine Wirkung, keine Erhörung da. Warum nicht? So rufen sie mich auch nicht an von Herzen. Hosea 7, Vers 14. Da liegt die ganze Not. Prüfen wir unsere Herzen, ob sie lau und gleichgültig geworden sind. Der Herr will sich offenbaren, er will Erweckung schenken. Er wartet auf diejenigen, die beginnen, ihn von ganzem Herzen anzurufen. Es steht geschrieben, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. 2. Chroniker 16, Vers 9. Akzeptiere das und gehe darauf ein. Der Herr wird wunderbar antworten.
Oh,
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den dritten Teil aus dem Buch von Wim Malgo, Gebet und Erweckung. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole die Postadresse: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.